Industrieversicherung und Digitalisierung, das passt doch nicht zusammen. Oder etwa doch? Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns ein in die digitalen Möglichkeiten. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um Strategie, Prozesse und IT. Geschäftsprozesse, Industrieversicherung, das ist ein komplexes Thema mit vielen individuellen Policen, Sonderfällen, etlichen Sachen. Und normalerweise bringt man so das Thema Industrieversicherung und Automatisierung, Digitalisierung nicht so wirklich zusammen. Auf den ersten Blick also ein echtes Hindernis für End-to-End-Automatisierung. Dass es trotzdem geht, zeigen wir heute anhand eines erfolgreichen Projekts bei der Schunk Group. Mein Name ist Matthias Müller, ich bin Managing Partner bei Convista. Als meinen heutigen Gast begrüße ich Daniel Arendt, Experte für Digitalisierung und Unternehmenssteuerung, denn er ist COO und CIO der Schunk Group, Geschäftsführer bei Atralo Secur und seit 2025 zudem Segment-CIO der Ecclesia-Gruppe. Daniel, herzlich willkommen.
Hallo Matthias, ich freue mich heute hier dabei sein zu können.
Außerdem darf ich noch begrüßen unseren Alex Horn, Associate Partner bei Convista, der die Themen Digitalisierung und End-to-End-Automatisierung in die Versicherungsbranche trägt. Alex, schön, dass du auch dabei bist.
Hallo Matthias, freue mich auch dabei zu sein.
So, ja, dann legen wir vielleicht mal los. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema auch einige interessiert, denn Digitalisierung, das haben wir überall. Daniel, jetzt nochmal zu dem Thema zurück mit der Komplexität. Sehr, sehr viele verschiedene GFOs. Wie sah denn die Ausgangssituation vor Projektstart aus?
Eine Frage, die man nicht ganz so einfach beantworten kann, Matthias. Wenn ich so zurückblicke 2021 und ich es mit einem Wort beschreibe, herausfordernd. Wir haben eine umfangreiche Transformation des Unternehmens gestartet, wollten das Unternehmen quasi in die Zukunft bringen, führen, dass wir vor allem auch eines unserer Ziele, dass wir die Prozessführerschaft anstreben wollen, umsetzen und erreichen. Und dazu gehören dann verschiedene Dinge, die wir in den Griff bekommen müssen. Das ist einmal die Aufbau- und die Ablauforganisation in Kombination mit der Komplexheit der Produkte, ein Stück weit auf die Kultur in einem Unternehmen. Und das alles unter einen Hut zu bringen, war nicht ganz einfach und erfordert dann vor allem auch intensive Führungsarbeit aller Beteiligten im Unternehmen und eine sehr gute Kommunikation. Das Hauptarbeitsmedium ist ein Stück weit in der Kommunikation Outlook. Und ich sag mal, Outlook ist jetzt kein Medium, mit dem man sehr gut Geschäftsprozesse steuern kann. Am Ende des Tages dient es dazu, E-Mails zu verschicken und nicht Arbeit zu organisieren. Gleichzeitig eine Vielzahl von gewachsenen Anwendungssystemen, die teilweise dann auch End of Life sind, vom Produktlebenszyklus her, die modernisiert werden müssen, abgelöst werden müssen, Standards müssen eingeführt werden. Und von daher hatten wir in Summe eine sehr, sehr herausfordernde Startzeit und auch die Anfangsphase war wirklich teilweise auch anstrengend. Für die Berater, für uns im Management, aber vor allem auch für unsere Mitarbeitenden war es teilweise dann nicht so einfach, mit so viel Veränderung klarzukommen. Wenn man jetzt einmal zurückblickt, können wir sagen, dass wir das wirklich sehr gut gemeistert haben und vor allem unsere Mitarbeitenden uns da sehr, sehr gut unterstützt haben, dass wir diese Ziele erreichen können, wo wir heute stehen.
Das ist ein guter Punkt. Ich meine, welchen Automatisierungsgrad habt ihr denn jetzt erreicht, wenn du sagst, wo ihr heute steht?
Ja, wenn wir uns den Kern oder einen Kernbereich anschauen, in dem vor allem Convista uns unterstützt hat. Das ist der zentrale Fachinnendienst, eine große Einheit, die vor allem für das ganze Thema Dokumentationserstellung, Abrechnung der Verträge zuständig ist. Hab mir eben noch mal kurz die Zahlen angeschaut. In den letzten 18 Monaten gingen dort 160.000 E-Mails ein in diesem Team, die verarbeitet werden müssen. Das sind ja alles Geschäftsvorfälle. Die wurden früher manuell gesichtet, verarbeitet, es muss entschieden werden, was ist das eigentlich, wer bearbeitet das, wo gehört das hin, ist da eine Priorität drauf. Und wenn man sich das anschaut, dass diese 160.000 E-Mails heute durch eine KI verarbeitet werden und wir anhand dieser Daten, die wir generieren, dann das Routing vornehmen und auch Geschäftsvorfälle priorisieren können, beziehungsweise auch einen Teil dieser Geschäftsvorfälle, knapp 40.000 Transportanmeldungen, die wir in den 18 Monaten verarbeitet haben, komplett dunkel verarbeitet werden, dann haben wir da einen sehr hohen Automatisierungsgrad erreicht. Und gleichzeitig, wenn wir einmal einen Blick im Bereich Schaden werfen, 93% aller unserer eingehenden Schadenmeldungen werden über eine API verarbeitet. Das heißt, die Schadenanlage erfolgt vollautomatisch im System und unsere Kunden kriegen direkt aus dem System eine Schadennummer mitgeteilt. Das erleichtert A, die Bearbeitung sehr, weil wir weniger Daten erfassen müssen und führt zu einem enormen Kundenerlebnis, weil sie natürlich vor allem für eine Schadennummer zum Beispiel direkt benötigen und wir Folgeprozesse, wie beispielsweise es fehlen noch Belege in der Schadenmeldung, die dann auch sofort dem Kunden mitteilen können. Ja, das von daher, wir sind echt zufrieden und haben auch noch einiges vor.
Schön. Ja, das wird spannend. Frage mal an Alex. Wir sprechen ja oft hier von End-to-End-Automatisierung und das ist immer ein schönes Buzzword auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sehen, was bedeutet es denn eigentlich? Und vielleicht kannst du da ein bisschen was sagen aus deiner Perspektive, was das denn konkret im Kontext dieses Projekts bedeutet hat.
Mach ich gerne, ja. Also vielleicht erstmal generell ein paar Worte zu Ende Automatisierung. Wenn ich eben Ende zu Ende unterwegs bin, also über mehrere fachliche, technische Herausforderungen, Teilprozesse hinweg, dann bedeutet das auch in der Regel, ja, dass ich mehr als eine Automationstechnologie verwende. Also konkret sprechen wir eigentlich von drei zentralen Technologien. Einmal Workflow-Management-Systeme, Robotic Process Automation oder vielen noch mit der Abkürzung bekannt, RPA und natürlich auch KI. Ist heute natürlich in aller Munde, aber eben auch nicht für alle Automationsherausforderungen geeignet. Und erst sozusagen durch die Verknüpfung dieser Technologien zu einer Gesamtautomation, zu einer Ende-zu-Ende-Automation entsteht dann das, was wir intelligente Prozessautomation nennen.
Okay, ja, das klingt nach einem Kessel Buntes. Also das ist ja ein richtig schöner Blumenstrauß. Frage an dich, Daniel. Welche grundlegenden Vorüberlegungen, Vorbereitungen waren denn für dich entscheidend, bevor ihr mit der Umsetzung losgelegt habt?
Wesentlich für jeden Manager ist ja, wo will ich mit dem Unternehmen in 3, 5 oder 10 Jahren stehen? Wie sieht die Unternehmensstrategie aus, die man verfolgt? Wir haben jetzt 4 strategische Eckpfeiler bei uns im Konzern. Das ist einmal, wir wollen Arbeitgeber der Wahl sein. Wir streben eine operative Excellence an. Wir verfolgen die Diversifikation und Innovation. Und ganz klar auch, wir wollen wachsen. Da war für uns zum Start sehr, sehr wichtig, dass wir erstmal eine Vision entwickeln. Aus der Vision haben wir dann die IT-Strategie entwickelt und darauf dann aufbauend gesagt, okay, was heißt das denn für uns? Wie muss unsere Infrastruktur aussehen, wenn wir in 5 Jahren gewisse Themen automatisiert und digital abbilden wollen? Wenn wir in die Ökosysteme unserer Kunden, wenn wir uns mit unseren Kunden in ihren Ökosystemen vernetzen wollen, wenn wir Arbeitsprozesse entweder komplett Ende-zu-Ende dunkel verarbeiten wollen oder teilautomatisiert verarbeiten möchten. Was heißt das? Das heißt, wir benötigen eine gewisse Infrastruktur, eine gewisse Architektur bei uns. Wir brauchen eine Datenqualität, wir brauchen vor allem auch eine Datenverfügbarkeit, natürlich muss Daten lesen und Daten schreiben können. Das bedeutete für uns, dass wir eine serviceorientierte Architektur aufbauen. Und um das alles zu erreichen, mit begrenzten Mitteln ein Stück weit, weil man kann sich ja auch nicht ohne Ende Unternehmensberater ins Haus holen und auch die eigenen Ressourcen der Mitarbeiter sind ein Stück weit begrenzt. Und da wir natürlich ja auch noch, ich sag mal, in der Legacy-Strategie die bestehenden Systeme warten müssen und ein Stück weit auch weiterentwickeln müssen, auch wenn wir teilweise ein Feature Freeze eingeführt haben an manchen Stellen, was auch nicht immer, da was auch mal zu Unmut geführt hat bei dem einen oder anderen Mitarbeiter. Ja, also wenn wir sagen, nee, das machen wir jetzt nicht, diese Anforderungen setzen nicht um, weil sie passt auch nicht mehr ins Zielbild. Das nachvollziehbar, transparent zu kommunizieren, erfordert wirklich auch viel Zeit und auch viel Einfluss oder dass man sich mit den Mitarbeitern da auseinandersetzt. Ja. Und daher war für uns ganz klar, erstmal zu wissen, wo wollen wir hin, um dann zu beschreiben, wie kommen wir an dieses Ziel. Und das war ein waren mehrere Workshops, die wir dann auch zusammen mit Convista dann oder wo uns Convista begleitet hat, die dann zu diesen jeweiligen Ergebnissen geführt haben, die wir dann am Ende abgearbeitet haben. Dann ganz klar dann diesen Fahrplan verfolgt und umgesetzt.
Klingt spannend und herausfordernd, denn gerade so Themen wie Feature Freeze, da macht man sich keine Freunde, das weiß ich. Und es ist aber enorm wichtig, gerade in so einer Phase, weil sonst ist das in Schönheit sterben und nur unendlich viel Geld ausgeben und man kommt vor allen Dingen nicht richtig voran, weil dauernd was Neues kommt. Coole Sache. Ja, Alex, wie sieht denn das sonst so aus? Wie ist das? Ist das eine branchentypische Fragestellung, die ihr immer wieder bei Automatisierungsprojekten begegnet oder ist das jetzt schon spezial?
Ja, ich würde schon sagen, es ist durchaus branchentypisch ist. Wir haben allerdings nicht immer diese besonders schöne und herausfordernde Situation ist wie bei Schunk, dass wir eben von Anfang an mit dabei sein dürfen. Das ist dann schon ein Best Practice, ja. Also zunächst mal so ein ganzheitliches Zielbild erarbeiten, kostet am Anfang erstmal Mühe, Zeit, man macht sich nicht nur Freunde, es ist schwierig, Ergebnisse zu zeigen, ja. Auch das Management schaut dahin, was macht ihr eigentlich da die ganze Zeit? Ja, das muss man ein Stück weit aushalten und gut argumentieren. Aber man hat dann eben eine Basis, die sich dann umso mehr später eben auszahlt. Ja? Also wenn man zum Beispiel mal, eines meiner Lieblingsthemen im Bereich Automation und Technologie sind Insellösungen. Wer mich kennt, der hat davon schon mal das eine oder andere gehört. Ja, das vermeidet man hier einfach. Ja? Aber wir haben ein klares Zielbild, auch sozusagen was die fachlichen Schnitte betrifft, was den Tech-Stack betrifft. Und das mit sowas kann man eben solche Insellösungen ganz gut vermeiden. Und was wir auch gemacht haben, und das ist sicherlich auch Best Practice, auch mal mit einem Proof of Concept zu starten. Da ist auch nichts gegen zu sagen, auch wenn ich gerade mich kritisch über Insellösungen ausgelassen habe, weil wir natürlich auch erstmal schon zeigen wollten, dass wir insbesondere im Bereich von KI-Lösungen auch über die Fähigkeiten verfügen, die wir behauptet haben. Genau, und das haben wir dann auch gemacht.
Das führt mich jetzt dann gleich wieder zu einer Frage an dich, Daniel. Wie war denn der Proof of Concept für dich gestaltet?
Ich finde die Formulierung von Alex ganz schön. Von meiner Seite würde ich es anders formulieren. Wir haben Convista mal einen sehr spannenden Case gegeben, um sie mal auf die Probe zu stellen und haben gesagt, okay, wir hatten damals das Thema im Ahrtal, das schlimme Unglück. Und uns war es wichtig wenn man das Case genommen, hey, wie ist denn die Elementarversicherung in den jeweiligen Policen und Nachträgen? Wir haben bewusst auch einen nicht ganz einfachen Case genommen zur Entitätenextraktion, um da ein Stück weit auch mal Convista zu challengen. Und das hat Alexander mit seinem Team hervorragend gemeistert, haben da relativ schnell dann erste Ergebnisse präsentiert und am Ende des Tages wirklich auch hervorragende Erkennungsraten erzielt und wir hatten in dem Projekt sehr eng zusammengearbeitet mit Convista. Wir haben sehr, sehr viele Trainingsdaten bereitgestellt. Wir haben gemeinsam damals die Zielwerte definiert, haben unterstützt bei den jeweiligen Besprechungen und Meilensteinen, die wir erreicht haben. Und am Ende des Tages kam ein gutes Ergebnis raus. Und das war dann der Startpunkt für eine mittlerweile wirklich sehr gute, erfolgreiche und langjährige Zusammenarbeit.
Sehr schön. Ja, wenn wir jetzt mal auf die konkrete Umsetzung zu sprechen kommen, welche Technologien kommen denn insgesamt zum Einsatz? Welche Rolle spielt das KI? Ich meine, das ist ja ein Thema, das ist so ein Hype-Thema, das berührt alle. Alle sprechen von KI. Ein bisschen hat es was von Teenager-Themen, wo man sagt, ja, okay, da reden auch viele über bestimmte Sachen und haben trotzdem keine Ahnung, wie es geht. Und wie ist das jetzt bei euch gewesen? Was habt ihr denn da verwendet?
Wie du eben schon gesagt hast, ein kleiner Blumenstrauß an Technologien, den wir da verwenden, den wir dann am Ende auch sauber orchestrieren. Entscheidend über die Ausgangsbasis sind ja eingehend E-Mails aktuell, E-Mails und ihre Anhänge. Diese E-Mails rufen wir über die Graph API von Microsoft ab und routen sie in unsere KI-Pipeline und da nutzen wir das Produkt Alpha von Jean Edwards. Auch hier haben wir zusammen mit Convista ein Auswahlprozess gestartet. Wir haben uns verschiedene Anbieter angeschaut und dann uns für Alpha entschieden, weil das in unserem oder in dem Rahmen der Analyse für uns das passende Produkt war. Alpha extrahiert dann diese Entitäten und erstellt dann einen Jira-Vorgang. Dieser Jira-Vorgang dient dann dazu, wir wissen sofort, wie viel Arbeit und welche Arbeit ist bei uns im Haus. Wir lassen dann die Daten gegen unsere Datenbanken laufen, um zu erkennen, okay, du gehörst zu dem Kunden, du gehörst zu dem Vertrag. Und können dann diesen Vorgang entweder den Mitarbeitern auf den jeweiligen Arbeitsschreibtisch legen oder im Beispiel von Transportanmeldungen routen wir das dann weiter in unsere EPAS-API. Das ist unser elektronisches Prämienanmeldesystem. Da haben wir eine Schnittstelle, eine API. Und die verarbeitet dann diesen Vorgang weiter, legt den Datensatz ins System an, führt die Faktura durch und schickt dem Kunden eine Bestätigung und Visierungsbestätigung zu. Also komplette Dunkelverarbeitung dieses Prozesses. Und da arbeiten verschiedene Systeme dann miteinander, die wir demnächst auch nochmal mit einem weiteren System, was wir gerade einführen, noch besser orchestrieren. Das ganze System haben wir zusätzlichen Monitoring drauf gewählt. Wir monitoren den Prozess mit Grafana, dass wir auch genau wissen, okay, was passiert, wo, an welchen Messfühlern. Ist ja wichtig, wenn ich vorne 100 Vorgänge in den Tafeln reingebe, dann will ich auch, dass 100 hinten rauskommen und ich möchte, dass die Entitäten auch mit einer gewissen Qualität erkannt werden, damit die jeweiligen Geschäftsprozesse richtig angesteuert werden. Also da haben wir ein sauberes Monitoring auf den Prozess draufgesetzt. Und gleichzeitig setzen wir auch noch RPA ein in einem Phase. Wir kriegen sehr, sehr viele Transportanmeldungen auch per Excel geliefert. Und diese Excel-Listen werden durch ein RPA harmonisiert und standardisiert und dann so aufbereitet, dass wir sie wiederum in unsere EPAS-API einlesen können.
Das klingt alles sehr harmonisch und rund. Das ist auch, und für die Zuhörer, wir reden immer noch über Industrieversicherungen, also nicht über Handyversicherungen. Und die Frage ist jetzt, was war denn, wenn man so das da zurückblickt jetzt bisher, was war denn besonders knifflig und wo habt ihr besonders knobeln müssen, dass ihr es lösen konntet?
Das für mich das Kniffligste war die Mitarbeitermitnehmung. Die Mitarbeitenden waren gewohnt, mit Outlook zu arbeiten und dann aus Outlook heraus die Systeme zu bedienen. Und jetzt kriegen sie zum Beispiel mit Jira ein neues System. Sie haben Ängste dann auch, ne? Wenn wir Dinge automatisieren, wenn wir Transparenz aufbauen, wir können sehen, in welchem Team liegt wie viel Arbeit, wie lange liegt die Arbeit dort. Wir haben mit den Teams auf Surface Levels erarbeitet, dass die Teams lernen, in Service Levels zu denken und für uns ist das nicht Kontrolle, sondern für uns ist es eine Möglichkeit, dass die Teams sich selbstständig autark organisieren können, dass sie sich selbst steuern können. Für uns sind diese Themen dafür da, dass wir weniger Management Attention auf die Teams bringen müssen, sondern die Teams wirklich eigenständig sich strukturieren können. Das war eine große Herausforderung, da die Menschen mit auf die Reise zu nehmen, natürlich auch gepaart mit Schulungen. Wenn ich Automatisierungsprozesse einführe, ändert sich ein Stück weit auch der Arbeitsplatz. Ich bin nicht mehr in der klassischen Datenverarbeitung, sondern die Mitarbeitenden gehen jetzt hin und überwachen ein System. Also die Qualitätskontrolle ist an der Stelle wesentlich wichtiger, weil keine Datenverarbeitung mehr stattfindet. Da die Menschen mitzunehmen, ihnen die Ängste zu nehmen, beispielsweise dann nimmt die Maschine mir meinen Arbeitsplatz weg. Nein, wir verändern deinen Arbeitsplatz. Wir machen deinen Arbeitsplatz spannender. Du wirst hin, du kannst jetzt, wir brauchen ja für diese Geschäftsvorfälle aktuell wirklich gute Fachkräfte, die dann, ich sag mal, Datenverarbeitung machen. Wir sind jetzt in der Lage, auch den Leuten, dass die Leute wieder viel mehr diese Tätigkeiten tun, also die fachliche Kompetenz im Dialog mit den Kunden einbringen, als Datenverarbeitung durchzuführen. Ja, wir können so unseren Mitarbeitenden wieder einen viel spannenderen und einen viel auf ihre Arbeitsplatzbeschreibung und das, was sie gelernt haben, das können sie viel stärker wieder einbinden, ja, weil der Anteil der reinen Datenverarbeitung enorm abnimmt. Und so sind wir auch ein Stück weit viel näher an unseren Kunden dran. Und das war für mich die größte Herausforderung. Klar hatten wir auch das ein oder andere technische Thema zu lösen. Aber das ist am Ende ein Stück weit eine reine Fleißaufgabe.
Das finde ich toll und das erfordert auch viel Sensibilität im C-Level, sage ich jetzt mal. Denn jetzt kenne ich da nicht wenige, die würden dann erst mal mit den Zahlen draufhauen und sagen, hey, das ist ja in der Abteilung viel zu langsam, was natürlich sofort alles platt machen würde. Und deswegen Chapeau, dass ihr das hingekriegt habt. Denn nur wenn die selber erkennen können, dass sie ihre eigenen Challenge haben und dass sie daran sehen können, habe ich mein Ziel erreicht oder nicht. Und das ist eigentlich das, wo man die meisten Menschen damit motivieren kann. Toll, dass ihr das so gemacht habt. Wenn du das rückblickend siehst, was wäre denn für dich so in diesem Teil der entscheidende Erfolgsfaktor? Du hast jetzt Change mehrfach genannt. Ist es das?
Es gibt natürlich ein paar technische Erfolgsfaktoren und das sind für mich weniger Erfolgsfaktoren, sondern Hygienefaktoren, um Prozesse zu automatisieren. Ich brauche vernünftige Daten, ich muss auf die Daten zugreifen können, ich muss auch Daten schreiben können, ich muss die Business-Logik der manuellen Tätigkeit abstrahieren und in einem Prozess abbilden. So, das ist ein Stück weit Fleißarbeit und Dialog mit den Teams. Die wesentlichen Erfolgsfaktoren, da fallen mir fünf ein. Das ist einmal Zielsetzung und Nutzenkommunikation, also rede darüber, was wir tun, was ist unser Ziel, nimm die Menschen mit auf die Reise. Vor allem die Menschen, die Teams einbinden, stark einbinden in das, was wir tun, in das, was wir verändern. Viel Schulung, viel Unterstützung anbieten, gerade in diesen Momenten, wo neue Systeme auch eingeführt werden, wo ich nicht mehr Datenpflege betreibe, sondern eher monitore und dann eingreifen muss. Für uns ist ja sehr, sehr wichtig, auch immer wieder Human in the Loop zu haben, dass die Menschen in den Prozess eingreifen können. Change Management Fähigkeiten, da haben wir auch sehr stark auf die Führungskräfte im Team gesetzt, dass wirklich dass unsere Führungskräfte das vorleben und sich damit auch identifizieren und dann diese Veränderung in einer Kaskade nach unten zu ihren Teams bringen. Wir haben auch sehr viele Dialoge mit der Geschäftsführung durchgeführt. Das heißt, auch dass Menschen direkt mit der Geschäftsführung in den Dialog treten können und Fragen stellen können. Und ganz wesentlich, ich habe es kurz schon genannt, Führung und die Vorbildfunktion. Also das ist, glaube ich, eine Vorbildfunktion, ist ein sehr, sehr wichtiger Erfolgsfaktor.
Es gibt ja einen Teil unseres Auditoriums, der sich auch ganz besonders für Zahlen, Daten, Fakten interessiert. Wenn du den Erfolg jetzt mal in deiner Funktion als CEO, COO betrachtest, kann man den Erfolg da auch in Zahlen und Fakten gießen?
Ja, das können wir. Die Fakten hatte ich eben kurz genannt für einen Bereich, 160.000 E-Mails, die durch unsere KI-Pipeline laufen, die dann zielgerichtet richtig geroutet werden. Wir haben davon dann Transportanmeldungen in 18 Monaten knapp 40.000 Stück, die wir zu 96% komplett dunkel verarbeiten. Wir haben Kundenprojekte wie Gardena Husqvarna, wo 100% des Prozesses komplett im Hintergrund dunkel verarbeitet werden. Das heißt, der Kunde schließt ab, die Vertragsanlage, die Faktura, die Schadenbearbeitung, da muss kein Mitarbeitender mehr eingreifen. Und wenn wir uns die Stückkosten in den Operations-Einheiten anschauen, dann sinken die. Wir haben fallende Stückkosten und das ist ein sehr, sehr guter Indikator für die Skalierung des Geschäftsmodells und gleichzeitig haben wir außerordentliches Wachstum in den letzten 4 Jahren.
Und welche nächsten Schritte sind denn für euch jetzt noch wichtig? Das klingt ja so nach dem Motto, ich habe jetzt schon fast alles fertig. Gibt es noch was, was ihr digitalisieren könnt und wollt und was ihr automatisieren wollt? Ist eine Skalierung angedacht oder wie sieht es da aus bei euch?
Und die Ideenpipeline ist noch sehr, sehr groß und wir haben ja auch noch das ein oder andere Legacy-System, was wir ablösen wollen. Wir führen jetzt gerade ganz aktuell Camunda ein, um unsere Prozesse noch besser zu orchestrieren. In den Vertriebseinheiten führen wir gerade das Microsoft D365 als CRM ein. In der Schunk-Gruppe haben wir bereits in der Azure Cloud eine Datenplattform. Wir führen jetzt ganz aktuell gruppenweit eine Datenplattform ein mit einem Master Data Management, um dann auch wirklich mit unseren Daten gruppenweit noch besser arbeiten zu können. Wir haben diverse Projekte in der Umsetzung, wo wir Produktlinien komplett den Prozess komplett neu designen, teilweise dann, dass die Bearbeitungszeiten drastisch gesenkt werden oder aber auch, dass sie dann dunkel verarbeitet werden. Jetzt ganz aktuell geht nächste Woche ein Thema, die Fachführerpflichtversicherung haben wir quasi digitalisiert, wenn man das so sagen will. Da sparen wir knapp 90%, 95% der Arbeitszeit ein, wie das vorher gedauert hat. Also enorme Faktoren, mit denen wir den Mitarbeitenden mehr Zeit geben, um ja für den Service für unsere Kunden da zu sein. Also alles, was wir tun, dreht sich immer um den Kunden.
Und bei der Gelegenheit hat sicherlich auch noch, wenn man Richtung Altersdemografie denkt, auch noch Effekte, die man mitnehmen kann. Alex, mal eine Frage an den Berater. Ist das aus deiner Beratungsbrille, ist das Projekt bei Schunk ein Blaupause-Beispiel für die Branche oder wie siehst du das?
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also was ich besonders schätze und auch an der Zusammenarbeit mit Daniel und seinen Mitarbeitenden ist wirklich auch dieses methodische Vorgehen. Ja, also wir haben wirklich von der Erarbeitung der Zielarchitektur über die Auswahl der verschiedenen geeigneten Technologien und dann eben auch Systeme, Anbieter und so weiter, bis hin zur schrittweisen Umsetzung, da wirklich sehr stringent und methodisch zusammengearbeitet. Und genau, das würde ich definitiv als Blaupause bezeichnen.
Wie geht man dann methodisch mit so Automatisierungsthemen um? Wie macht man das am geschicktesten?
Sozusagen how to eat an elephant, ja, slice by slice. Das ist es im Prinzip, ne? Also wir unterteilen den Gesamtprozess in verschiedene Automationsmuster. Das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, weil normalerweise werden ja Prozesse aufgrund zum Beispiel fachlicher Zusammenhänge oder organisatorischer Gegebenheiten in Teilprozesse untergliedert. Und das machen wir eben bei der intelligenten Prozessautomation anders. Wir unterteilen den Gesamtprozess in drei grundlegende Automationsmuster und wir schauen uns dabei auch eben vor allem immer den Input und den Output der Teilprozesse an. Und dann, da gibt es im Grunde drei Muster. Das eine ist strukturierter Input, wird als strukturiert weiterverarbeitet. Das zweite Automationsmuster sind unstrukturierte Inputs, die in strukturierte Outputs überführt werden. Und das dritte Automationsmuster sind unstrukturierte Inputs und auch unstrukturierte Outputs. Und wir unterteilen also den Gesamtprozess so, dass man im Grunde jedem Teilprozess eines dieser Muster zuordnen kann. Und dann gibt es wiederum für jedes dieser Muster entsprechende technische Lösungen, die sich bewährt haben, wo wir auch Anbieter natürlich kennen und so weiter. Genau, und so isst man dann den Elefanten.
Ja, sehr schön. Das jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Ich meine, wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Daniel, vielleicht kannst du unserem Auditorium noch einen anschließenden Tipp für den Start in so eine End-to-End-Automatisierung geben. Was wäre denn das, was du an Geheimnis mitgeben willst und kannst, was man da machen muss?
Geheimnisse? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde auf unseren Slogan verweisen, einfach machen. Macht es einfach, sucht euch, redet mit dem Team, sucht euch einen guten Case raus und führt ein Leuchtturmprojekt durch, um das mal zu sehen, wie das wirkt. Entscheidend ist natürlich dann auch eine Strategie oder Vision zu haben, also einfach losrennen und dann irgendwelche Projekte umsetzen, dann besteht die Gefahr, technische Schulden aufzubauen. Also ich glaube, für das Management, im Management den Mut zu haben, auch Nein zu sagen zu Anforderungen, wenn man so eine Transformation loslegt. Also da als Management-Team den Mut zu haben, wir schaffen jetzt erstmal die Basis, wir bauen eine vernünftige technologische Basis. Da bin ich auch wirklich sehr dankbar, dass wir da im Management wirklich zusammengestanden haben, was teilweise auch nicht immer einfach war, wenn wir so einen Feature Freeze ausrufen. Das war wirklich ein toller Rückhalt dann auch im Management und wie in der gesamten Führungsmannschaft. Einen Kulturwandel herbeiführen ist, glaube ich, auch noch ein ein guter Tipp. Also stark an der Kultur arbeiten, dass, ja, dass Veränderung das Einzige ist, was normal ist. Da eine Akzeptanz schaffen, dass Veränderung normal ist und die Leuten die Angst nehmen. Ja. Veränderung ist was Spannendes, ist was Schönes. Und generiert Ideen, wie ihr als Mitarbeiter ein Unternehmen nach vorne bringen könnt. Wir haben zum Beispiel KVP eingeführt, dass die Mitarbeiter Ideen an uns, an die IT richten können, die wir dann besprechen. Das ist auch ein guter Tipp, um mal Erkenntnisse zu bekommen. Wo drückt denn bei den Leuten der Schuh? Ja, das ist ja, man darf es natürlich nicht an den Mitarbeitern oder an den Kunden vorbei projektieren. Das wäre natürlich auch schlecht. Wo ist wirklich der Need im Haus?
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, zum Schluss, Alex, auch an dich eine Frage. Was ist jetzt deine Einschätzung dazu? Wird jetzt die Branche langfristig digital durchautomatisiert oder bleiben manuelle Schritte unverzichtbar?
Ja, gute Frage. Also für Leute, die die Branche nicht kennen und vielleicht irgendwo bei anderen abschreiben, heißt immer, ja, Versicherungsbranche, alles verstaubt, altbacken und so weiter. Ja, man kann förmlich sozusagen die staubigen Aktendeckel vor sich sehen. Ja, und das ist natürlich totaler Quatsch. Also wer die Branche, wie ich, seit fast 30 Jahren von innen kennt, weiß, dass eben in der Zeit praktisch alle Marktteilnehmer in dieser Zeit auch sehr viel in Prozesse, in Daten, in Automation investiert haben. Die Dunkelverarbeitungsquoten sind erheblich gestiegen. Und wir haben es vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, ist auch durchaus eine Notwendigkeit. Ja, also zum einen Skalierung, Marktwachstum, gleichzeitig bei schrumpfendem Fachkräfteangebot eben zu realisieren. Ich wüsste nicht, wie man das mathematisch auflösen sollte ohne Automation. Ja, aber klar, also wir werden auch in Zukunft nicht jeden Edge-Case automatisieren können oder wollen. Das wird sicherlich dann irgendwann an wirtschaftliche Grenzen stoßen. Und die Branche hat natürlich bestimmte Bereiche, wo sie weiterhin sehr stark auf menschliche Interaktion setzt, sei es im Vertrieb oder im Kundenservice. Und das würde ich auch für die Zukunft so erwarten. Sicherlich spielen auch da Avatare, Bot-Agents und so weiter eine stärkere Rolle. Aber ich glaube, da werden wir stark auch weiterhin auf menschliche Interaktion setzen in der Branche. Das wäre so mein Blick in die Glaskugel.
Ich glaube auch da wird die IT unterstützen. Also ich glaube, das Thema Agentic AI, gerade auch im Vertrieb und in der Beratung, das ist so jetzt das Thema, mit dem sich viele beschäftigen, was ich für hochgradig spannend halte. Und da die Vertrieb oder die Fachbereiche zu unterstützen, weil so ein System über direkten Zugriff auf alle Daten hat. Das ist ein ganz spannendes Thema. Das ist, da arbeiten wir auch gerade dran. Das habe ich eben ganz vergessen zu sagen.
Okay, das hast du jetzt nachgeholt. Ja, jetzt bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Alex, für die spannenden Einblicke, die ihr uns in das Projekt gewährt habt. Und was haben wir heute gesehen? Wir haben gesehen, einerseits Digitalisierung, das ist kein Selbstläufer, das muss getrieben werden. Und wenn man die richtige Vorbereitung hat und vor allen Dingen auch einen durchdachten Ansatz, also es ist immer ganz gut, wenn man einen Plan hat, ne, dann ist eine End-to-End-Automatisierung selbst in der Industrieversicherung machbar. So, das ist das eine. Wir haben aber auch gelernt, wie wichtig klare Vorüberlegungen sind, eine Struktur in der IT-Architektur, die Qualität der Daten und ein enger Austausch zwischen Fachbereich und IT. Das ist wohl das, was ich jetzt rausgehört habe aus dem Gespräch, wenn man das nicht macht und auch mit einem externen Team dann noch zusammen eine Einheit bildet, eine komplette, die sagt, wir haben alle dasselbe Ziel, dann kann das schwierig werden. Aber wenn man das macht, dann funktioniert das. Und ja, kleine Schritte, Quick Wins und Proof of Concepts helfen, Vertrauen aufzubauen und früh greifbare Erfolge zu erzielen. Das hat das Ganze gezeigt. Nochmal vielen Dank, Daniel Ahren, der uns die Perspektive aus der Praxis gezeigt hat, und Alex Horn, der den methodischen Rahmen und die Umsetzungsseite aus Beratersicht erläutert hat. Und wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge von Insurance Explorers wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie neugierig und wagen auch Sie den Schritt in die digitale Zukunft der Versicherungsbranche.